Die Stadt hatte ein Interesse, diese Grundstücke an Baugemeinschaften zu vergeben, zu einem vergünstigten, preisgedämpften Tarif. Mutmaßlich war das damals etwa die Hälfte pro Quadratmeter als im frei finanzierten Bereich. Der Preis dafür ist, dass man auch wirklich einziehen muss. Ja, über 20 Millionen. Wir sind bei pro Quadratmeter im Durchschnitt einschließlich der Gemeinschaftsflächen, also pro Quadratmeter Wohnfläche, und da sind die Gemeinschaftsflächen dann mit drin, sind wir im Durchschnitt bei 6.500 Euro. Wir haben erstmal nur gesagt, wir besetzen mal, bevor wir den Architekturwettbewerb dann durchführen, besetzen wir mal nur bis zu 70% der Wohnungen überhaupt. Bevor wir die Wohnungen vergeben, besetzen wir nun nicht alle. Denn das ist schon eine sehr knifflige Aufgabe, die Wohnungen zu vergeben. Das ist ja schon auch ein Stressfaktor.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Wir wollen Motoren sein, wie fast alle Baugemeinschaften. Das sagt Stadtplaner Daniel Luchterhand. Mit ihm habe ich beim Hamburger Immobilienkongress über das Beehive gesprochen. In der Hafencity gelegen, 27 Wohn- und 12 Gewerbeeinheiten, 24 Wohnungen in Eigentümerhand. Dazu ein Kreativgeschoss, Flexräume, Gästewohnungen, eine Lounge, das Gewächshaus auf dem Dach, das als die goldene Haube verstanden wird. Nach 10 Jahren konnte die Baugemeinschaft einziehen, seitdem ist noch viel zu tun. Es ist ein Knochenjob, es ist ein harter Weg, den man sich antun will, sagt Daniel Luchterhand vom Büro Luchterhand und Partner. Im März räumten die Halbinsulaner, so nennen sie sich, einen MIPIM-Award ab. Als einer der Köpfe dieser Gemeinschaft erzählt er über den Prozess und das Innenleben. Dabei tauchen Worte auf wie Tuchfühlung, es geht um die Vereinbarkeit von Wohnen und Arbeiten, den dezidierten Auswahlprozess und damit um die Gretchenfrage, wie halte ich es mit Gemeinschaft? Wir sprechen über Einzelvergaben, um die Kostenstruktur zu halten, dass auch eine Insolvenz vorkommen kann, über das Konklave der Wohnungsvergabe, den Verlust der Haarfarbe oder des Produktes selbst und den Schwiegermutterstandard. Ja, tatsächlich, auch den gibt es. Daniel Luchterhand erklärt seine Erkenntnis, warum man besser nicht mit Familie und Freunden zusammenlebt. Nur weil man sich gut verstehe, bedeutet dies noch lange nicht, dass man auch gut zusammenwohne. Ein selten beleuchtetes Thema anhand eines prämierten Projektes sehr detailliert erzählt. Und damit rein in den Podcast mit Daniel Luchterhand und viel Spaß.
Immobilieros Podcast heute in Hamburg beim Hamburger Immobilienkongress. Daniel Luchterhand ist mein Gast. Hallo.
Ich grüße Sie auch hier im Saal und an den Rundfunkgeräten. Naja. So ähnlich, ne?
Vielleicht am Handy.
Am Handy oder einem digitalen Endgerät.
Ich würde Sie ganz kurz bitten, dass Sie Ihren Firmennamen selber sagen, weil der hat sich nämlich irgendwie, also für mich hat er sich gestern Mittag geändert. Sie haben den jetzt schon ein bisschen länger auswendig gelernt.
Das ist in der Tat eine kleine Übung. Also das ist das Büro Luchterhand und Partner. Kaiser Luchterhand Sänger, Stadtplanung und Landschaftsarchitektur. Part GmbB. Dass der Vormittag rum, wenn man diesen Namen durch die Klinik hat. Wir halten es immer kurz mit Büro Luchterhand und Partner. Aber wir sind froh, dass wir ja jetzt jüngst seit Beginn dieses Jahres mit Caroline Kaiser eine Partnerin mit an Bord haben, die genauso wie David Sänger ein Eigengewächs dieses Unternehmens ist, seit vielen, vielen Jahren dabei ist.
Schön, dann haben wir das auch geklärt und haben auch den Namen oft genug gesagt, den haben den jetzt auch alle verstanden.
Mitgeschrieben wahrscheinlich, ja.
So, ich bin Dresdnerin, im Vorgespräch haben wir vorhin gerade gelernt, wir haben sogar eine Gemeinsamkeit, Sie haben unweit von Dresden an Ihr erstes Praktikum gemacht, haben Sie mir vorhin erzählt?
Ja, das war 1993, ich habe angefangen 1993 in Dortmund Raumplanung zu studieren und das habe ich auch dort getan, weil ich einen Patenonkel, der in Freiburg im Breisgau zu Hause ist, damals ein Institut in Dresden oder in Volkersdorf bei Dresden gegründet hatte, kurz nach der Wende, um dort beim Aufbau Ost sozusagen Strukturentwicklung rund um Dresden und Dresden dort also zu helfen. Und der hatte mir damals auch empfohlen, nach Dortmund zu gehen, weil dort Raumplanung zu studieren genau der richtige Standort sei. Und dann bin ich 1993 zu meinem ersten Praktikum nach dem ersten Semester nach Volkersdorf gekommen und konnte noch so ein bisschen, ich habe das erste Mal in meinem Leben, ich glaube das einzige Mal, Kohlen, die angeliefert worden waren, in den Schuppen verholen müssen. Das war für jemanden aus Westdeutschland in meinem Alter.
Harte Übung.
In Essen eine harte Übung, total unbekannt. Und ich durfte dann den Kohleofen befeuern. Das war ein richtig originäres Erlebnis, noch den Osten zu erleben.
Und Sie haben bis heute Verbindung nach Dresden, nämlich mit der Brücke-Moss-Stiftung, wenn Sie da vielleicht noch mal was dazu erzählen wollen.
Ja, eben jener Patenonkel, der hat dann später dieses Institut nicht weiter betrieben, wo ich mein Praktikum gemacht habe, stattdessen eine Stiftung ins Leben gerufen, die heißt Brücke-Moss, sich mit dem kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Tschechien, insbesondere Sachsen und Tschechien, beschäftigt, einen Sitz in einer wunderbaren Jugendstilvilla in Dresden hat. Und da bin ich jetzt zum Stiftungsratsmitglied worden.
Sehr schön, und damit haben wir die Überleitung zur Immobilie, kultureller Austausch, weil ich möchte mit Ihnen über Baugemeinschaften sprechen. Für mich ein sehr spannendes Thema, an das ich mich immer nicht so richtig rantraue, weil viele Menschen versuchen, an einem Strang ein was irgendwie zu erstellen. Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor. Wir werden das aber jetzt ein bisschen erörtern. Ich habe es mir ganz leicht gemacht und habe bei ChatGPT mal gefragt, was eine Baugemeinschaft ist. Die Antwort war, ein Zusammenschluss von Privatpersonen, die gemeinsam ein Bauprojekt planen, finanzieren, realisieren, meist mit dem Ziel, später selbst dort zu wohnen und zu arbeiten. Sie ist eine klassische Alternative zum Immobilienkauf von der Stange oder zum Mietwohnungsmarkt. So, fehlt da noch was?
Ja, das ist ja erstmal ein ganz guter Anfang von ChatGPT, aber es ist nicht umfassend. Also schon wichtig zu wissen, dass es lauter Privatleute sich zusammentun, das ist, glaube ich, die Regel, und gemeinsam ein Gemeinschaftsprojekt in Form eines Hauses als gemeinsame Wohn- und Arbeitsstätte realisieren. Es ist aber nicht immer so, dass das im Eigentum erfolgt. Deshalb ist die Finanzierungsfrage nicht automatisch. Es gibt eine Reihe von Baugemeinschaften oder Baugruppen, wird ja je nach Region unterschiedlich bezeichnet. Sucht man auch die Form der Genossenschaft. Ob es Kleingenossenschaft organisiert, dann macht man natürlich auch die Finanzierung, oder ob man sich einer Bestandsgenossenschaft anschließt, die einem sozusagen das ganze Projektmanagement abnimmt, und man selbst kann sich dann als Gruppe auf den, auf die Nutzerperspektive, schon mitwirken an Grundrissen und so weiter konzentrieren, aber hat die ganzen Finanzierungsfragen eigentlich nicht mehr zu lösen. Und auf den Gemeinschaftsprozess kann man sich dann auch konzentrieren. Eine Baugemeinschaft hat, das könnte ChatGPT vielleicht noch etwas schöner sagen, sind zwei Dinge, die sie machen. Sie bauen in Gemeinschaft und sie bauen Gemeinschaft. Diese beiden Seiten der gleichen Medaille sind wichtig beim Betrieb einer Baugemeinschaft. Und das muss man auch wissen. Also das ist ein Knochenjob. Nicht, weil man die Wände und die Häuser selbst errichtet, das natürlich nicht, aber es ist wirklich ein harter Weg, den man wollen muss.
Sie haben zu mir gesagt, das ist ein langes Hobby.
Ja, das ist ein langes Hobby. Das machen sich viele vorher nicht so klar. Aber wenn die Baugemeinschaft gründet, und ich weiß, wovon ich spreche, wir haben vor 13 Jahren dieses Projekt ins Leben gerufen, sind vor 3 Jahren eingezogen in ein noch nicht ganz fertiges Haus. Wir sagen mal almost finished. Das sagen wir seit 3 Jahren. Aber wir sind jetzt wirklich almost finished. Also man hat den, glaube ich, den Glauben, sonst würde man das auch nicht machen. Man ist schneller.
Das mit 13 Jahren, ne? Auf jeden Fall.
Ja, gut, mal 10 Jahre bis zum Einzug. Aber selbst das, wenn man das vorher wüsste, würde man sich wahrscheinlich für eine andere, pragmatischere Lösung entscheiden. Oder man ist so davon überzeugt, dann hat man. Aber für die Kinder zum Beispiel und das für die Familien ist das wirklich eine Herausforderung, wenn ich weiß, ich habe ein 6 Jahre altes Kind und in 10 Jahren ziehen wir ein, dass das Kind 16, habe ich unter Umständen, oder ist es dann 18, wie auch immer, wie ich gestartet bin, vielleicht noch 2-3 Jahre zusammen, aber eine viel zu große Wohnung eigentlich geplant. Ein Bedarf vorbei, könnte man sagen, hat man eigentlich geplant. Es müsste viel, viel schneller gehen. Das ist eine Herausforderung.
Jetzt sind Sie schon bei der Fertigstellung. Lassen Sie uns mal ganz zum Anfang gehen. Wie sind Sie denn zu der Baugemeinschaft gekommen?
Das ist vielleicht ein persönlicher Zutritt. Ich habe das immer schon auch beobachtet. Aber wir sind in eine Baugemeinschaft eingezogen in der Shanghai Allee, die sehr effektiv und sehr zielorientiert Planung und den Bau sozusagen realisiert hat. Und das fand ich erstmal super. Aber das hatte, das Bauen in Gemeinschaft hatte dort höchste Priorität. Aber das Aufbauen von Gemeinschaft kam dort etwas zu kurz. Wir sind dort eigentlich als Letzte dazugekommen, als Bewohner, und auch mit meinem Büro bin ich damals eingezogen. Und das hat mir gefehlt, weshalb wir gesagt haben, wir machen es noch einmal richtig mit beiden Perspektiven, also Bauen und Gemeinschaft aufbauen, und haben dann uns am Barkenhafen um ein Grundstück beworben. Also zunächst mal auf der Halbinsel, Bakenhafen-Halbinsel, weshalb die Baugruppe auch Halbinsulaner heißt. Weil wir aber zu viel wollten, was an dem Standort auf der Halbinsel nicht realisierbar war und nicht genehmigungsfähig war, ist unsere Bewerbung nicht angenommen worden. Wir haben es dann ein zweites Mal versucht an der Fährsmannstraße und da sind wir dann zum Zuge gekommen.
Gut.
Also eher so aus einer, wie soll ich sagen, nicht negativen will ich nicht sagen, aber einer unvollständigen Baugemeinschaftserfahrung heraus haben wir gesagt, wir möchten das einmal richtig und möchten auch zeigen, dass wir das, dass das nicht automatisch lange dauert. Hat nicht geklappt.
So, also Sie haben jetzt die Idee. Wie haben Sie denn dann Menschen gefunden, die mitmachen?
Na, der erste Angang ist auf Zuruf. Wen kenne ich, wer hat vielleicht auch Lust mitzumachen? Ich hatte die Idee Wohnen und Arbeiten, weil ich das für mich selbst sehr schätzte schon. Auch nicht aus der ersten Baugemeinschaft, schon davor haben wir auf einer Ebene Wohnen und Büro gehabt. Ich bin aus dem Schlafzimmer ins Büro gegangen, fand ich irgendwie ganz interessant. Weil es möglich war, Familie und Beruf gut miteinander zu kombinieren. Und unser Sohn oder unsere Söhne konnten das lebhaft, also man hatte auf Tuchfühlung, obwohl man viel gearbeitet hat. Fand ich sehr interessant und verfolgenswert und auch zukunftsträchtig. Und das haben wir in der ersten Baugemeinschaft eben auch so gemacht. Und das war die Ausgangssituation für mich selbst, Leute zu suchen, die auch ein solches Konzept interessant finden für sich. Wohnen und Arbeiten unter einem Dach zu kombinieren. Und da hatte ich eine Handvoll, es waren jetzt gar nicht Freunde, es waren einfach gut bekannte Kollegen. Und ich dachte, mit denen zusammen was zu machen, fände ich interessant.
Und das ist jetzt immer noch eine Gemeinschaft? Also ich stelle mir das halt ganz schwierig vor, in jeder Familie, in jedem Freundeskreis, über so einen langen Zeitraum.
Ja und nein. Also vielleicht muss man Folgendes sagen. Wir haben dann so ein bisschen Schneeballprinzip, aber dann auch mit einem sehr dezidierten Auswahlprozess Menschen gesucht. Wir haben ein richtiges Casting gemacht.
Worauf kam es an im Casting?
Nicht auf die Gesangskünste, aber uns hat schon interessiert, was für Typen kommen die eigentlich. Und die Gretchenfrage, wie halte ich es eigentlich mit Gemeinschaft? Das können natürlich erstmal nur Bekenntnisse sein, denen man Vertrauen schenken muss. Aber wir haben dann eine Reihe von Terminen gemacht, mit denen kennengelernt. Die mussten auch nicht nur einer kommen und für die Familie sprechen, sondern auch mal Kinder mitbringen und so weiter. Und dann haben wir hatten so ein Team, Nachrücker-AG hieß die Arbeitsgemeinschaft, die sich die angeguckt hat und dann den Zuschlag oder auch nicht erteilt hat.
Das klingt für mich so ein bisschen wie diese Sat.1-Serie Liebe auf den ersten Blick, wo da irgendwie ein Psychologe und ein Coach und so dann irgendwelche Menschen zusammenbringen, die sich vorher noch nie gesehen haben.
Kenne jetzt die Sendung nicht, kann ich mir trotzdem vorstellen. Es ist ein bisschen vielleicht wie Herzblatt, aber die Liebe auf den zweiten Blick muss eben auch noch stimmen. Ne? Und das, da hat man eben natürlich hat man keine Garantie. Weil ja, also was glaube ich eine Gelingensvoraussetzung ist, dass man die Leute, die dazukommen, nicht zu gut kennt. Also man sollte jetzt vielleicht nicht, man kann das machen mit Familienmitgliedern oder engsten Freunden, aber es ist ein Risiko. Also der Bruder wird vielleicht weiterhin der Bruder sein, aber wer weiß, wie man so. Und der beste Freund war dann vielleicht, also das muss man sich einfach überlegen. Ja, ist ein Risiko. Nur weil man sich gut versteht, heißt nicht, dass man zusammen wohnen muss. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis von vielen Leuten. Aber man kann das ja probieren. Wir fanden es interessanter zu gucken, darüber neue Leute, die das gleiche Hobby verspüren, um sich zu scharen und darüber eine relativ interessante Zusammenstellung von Leuten, die man bisher nicht auf dem Schirm hatte, den gar nicht kannte, kennenzulernen.
Auf was kam es denn bei dem Auswahlprozess am meisten an? Worauf haben Sie denn geachtet?
Wir haben darauf geachtet, dass die Leute nicht einfach nur eine Wohnung suchen, sondern dass sie ein Interesse daran haben, etwas in Gemeinschaft einzubringen. Wir haben ja ein Konzept mit Wohnen und Arbeiten unter einem Dach und wir haben in unserem Haus 10% der Fläche ist Gemeinschaftsfläche. Das ist nicht wenig. Die muss auch finanziert werden. Wir haben ja ein Eigentumsmodell, also eine WEG haben wir am Ende ja, sind wir als WEG unterwegs. Und diese 10% Gemeinschaftsfläche müssen ja gebaut, finanziert und betrieben werden. Und das war schon auch so eine schwer für viele abschätzbare und beantwortbare Gretchenfrage. Traue ich mir das zu? Es ist, glaube ich, relativ leicht gesagt, finde ich ein super Konzept, habe ich richtig Bock drauf. Ich koche jede Woche für alle Parteien oder jeder ist mal dran und ich biete Yoga und ich engagiere mich auch für eine Vermietung an Externe. Ich glaube, solche Bekenntnisse kriegt man relativ schnell, aber es dann nachher in die Tat umzusetzen, ist dann doch nochmal ein anderer Gang. Auch nach 10 Jahren ist es dann vielleicht auch, hat man dann Lust, auch wieder andere Dinge mal zu machen.
Es schmunzeln jetzt ja auch einige. Sind alle noch dabei, die am Anfang dabei waren?
Nee, das ist nicht so. Aber wir haben Das ist aber auch ganz normal. Wir haben erstmal nur gesagt, wir besetzen mal, bevor wir den Architekturwettbewerb dann durchführen, besetzen wir mal nur bis zu 70% der Wohnungen überhaupt. Bevor wir die Wohnung vergeben, besetzen wir nun nicht alle. Denn das ist schon eine sehr knifflige Aufgabe, die Wohnungen zu vergeben. Das ist ja schon auch ein Stressfaktor.
Warum? So. Weil jeder im Dachgeschoss wohnen möchte und keiner im Erdgeschoss, oder?
Ja, Erdgeschoss schon auch. Gartenanschluss ist attraktiv. Oben ist attraktiv und die Zwischenlagen sind ja auch attraktiv. Aber trotzdem ist die Verteilung über die Geschosse sehr unterschiedlich. Und dann gibt es Vorderhaus und Hinterhaus, es gibt dann Straßenseite und es gibt Wasserseite. Wir haben das schon auch preislich ein bisschen gestaffelt, das ist klar. Wir haben nicht, andere Baugemeinschaften machen überall den gleichen Preis. Wir haben das, haben Schichtwerte gebildet, 5 Klassen. Und darüber war auch die Frage, was kann ich mir leisten? Wir haben immer gesagt, es gibt nur gute Wohnungen. Ja, es gibt natürlich, es gibt bessere, je nachdem, wie die persönlichen Präferenzen sind, ne? Aber nur, also wenn man in der ersten Reihe wohnt, aufs Wasser guckt, ist das natürlich toll, aber man darf es auch nicht überschätzen. Also man steht ja nicht die ganze Zeit am Fenster, guckt aufs Wasser, ist ja auch albern. Aber zu wissen, dass man jederzeit ans Wasser rantreten könnte oder immer wieder so eine Idee davon zu haben, ah, da hinten ist das Wasser, und eine Beziehung dazu zu haben, ist ja schon ziemlich wertvoll. So, und das haben wir bei Schichtwerte versucht auch ein bisschen einzupreisen. Und alle Wohnungen haben besondere Qualitäten. So, das kann trotzdem, wem sage ich das hier im Hause, in diesem Raum, wir können nicht überall die gleiche Qualität anbieten, das gelingt natürlich nicht.
So, bevor wir jetzt noch ein bisschen auch zur Finanzierung kommen, das würde mich noch sehr interessieren, jetzt sagen Sie doch bitte auch nochmal für alle die den Film nicht gesehen haben, ich verlinke den auch in den Shownotes, erzählen Sie mal ein bisschen was zu dem Projekt.
Ja, also es ist ein bezaubernd schönes Haus, um es am Anfang mal zu sagen.
Selbstverständlich.
Ja, es ist ein Haus mit knapp 4.500 Quadratmeter also Wohnfläche, und davon sind 10% Gemeinschaftsflächen. Es sind 27 Wohneinheiten, 12 Gewerbeeinheiten, Büros sind das, unterschiedlicher Größe. Ich bin mit meinem Büro da drin, wir haben knapp 280 Quadratmeter und eine zugemietete Fläche. Also mit 30 Mitarbeitern haben wir eine Reihe weiterer unterschiedlich großer Büroeinheiten. Überwiegend sind es von den 12 Gewerbeeinheiten wohnen 10 Parteien auch im Hause. 2 Gewerbeeinheiten sind, 2 oder 3 sind fremdvermietet. Und von den 27 Wohneinheiten sind, meine ich, 24 von den Eigentümern bewohnt und 3 sind an andere vermietet worden.
Die Armen, 3.
Welche Armen meinen Sie jetzt?
Na, die armen 3, die da nicht Eigentümer sind.
Die sind, ja, also das ist, sie haben ja einen tollen Wohnort. Das eine sind die Eltern von einem Eigentümer und die anderen sind
Freunde.
Wir haben wirklich entzückende Mieter in dem Haus. Wirklich sehr freundliche Nachbarn.
Gesagt.
Wirklich ganz prima, das macht Spaß. Die einen bringen Internationalität rein, dann lernt man Englisch und ein bisschen Französisch. Und die anderen haben 2 niedliche Kinder. Und die treffen wir regelmäßig. Also es ist eine sehr nette Nachbarschaft. Trotzdem ist es nicht ganz stressfrei. Also das Haus nochmal, 27 Wohneinheiten, 12 Gewerbeeinheiten und Gemeinschaftsflächen. Wir haben die Gemeinschaftsflächen wie folgt, ist im Film kurz angeklungen. Wir haben einen sehr großen Gemeinschaftsraum, nennen wir Kreativgeschoss, weil das das Untergeschoss ist mit Zugang zur Promenade. Wirklich Sahnelage, kann man sagen. Und da ist das Geschoss ist über drei Geschosse ausgebildet mit einer ausfahrbaren Tribüne oder einfahrbar respektive. Also wir können da eine schöne große Fläche zum Tanzen haben. Wir können genauso dort eine Kino- oder eine Konzertatmosphäre herstellen. Konnte man im Film eben ganz gut sehen. Dazu gibt es noch 2 ergänzende Flexräume für so Yoga oder Workshops oder für Homeoffice. Das Haus wurde geplant, als wir von Homeoffice noch keinen blassen Dunst hatten, geschweige denn Corona-Fantasien hatten, was man in der Zeit, wie man sich arbeitsmäßig organisiert. Und dann haben wir noch 2 Gästewohnungen drin für insgesamt 4 Personen, die man zusammenschalten kann. Also als Familie kann man dort unterkommen. Und wir haben noch eine sogenannte Lounge. Das ist eher das private Wohnzimmer für die Gemeinschaft. Das ist eine Fläche, die wir nicht an Dritte vermieten. Und dann haben uns die Architekten, Werkarchitekte aus Kopenhagen, etwas im Wettbewerb kredenzt, das wir nie bestellt haben. Das ist das Gewächshaus auf dem Dach, die goldene Haube, könnte man so sagen. Und dieses Gewächshaus ist gebaut worden. Der Oberbaudirektor hat sich damals bereit erklärt, dass er das richtig gut findet, auch wenn es in der Höhe sich etwas von den Nachbarbauten absetzt, eben ein Geschoss oben drauf hat. Aber es ist wie so ein goldenes Krönchen. Golden deshalb, weil alle Gemeinschaftsflächen des Hauses sich in der Fassade, in diesem Metall, güldenen Metall, absetzen von der sonstigen Fassade, die in Holz gehalten ist. Und das ist ganz schön, sofern der Gemeinschaftsgedanke thront über allem. Und dieses Gewächshaus ist etwas, was almost finished jetzt demnächst mal bei uns in Betrieb geht.
Gut, und das ist dann wie in so einer WG. Es gibt dann ein Schedule, wo jeder eintragen kann, ich mache dann Yoga und der Nächste sagt, ich spiele Schlagzeug und der Dritte sagt, ich singe laut oder wie?
Na, es gibt dann schon, wir sind dann so in Arbeitsgruppen organisiert und es gibt eine AG, die sich um Veranstaltungen kümmert, die Vermarktung insbesondere dieses Kreativgeschosses und die führen den Zeitplan, die stellen auch die Rechnungen, die machen die Übergabe, die machen sozusagen das Management. Das läuft jetzt im Ehrenamt, 3 Leute kümmern sich darum und bei den Gästewohnungen genauso. Es gibt eine andere Gruppe, die sich darum kümmert, die jetzt nach 2 Jahren mal gewechselt hat, weil sie gesagt haben, das können mal wieder andere machen. So, da muss man auch gucken, ob die Betten abgezogen sind und so. Das sind einfach so Dinge, so ganz praktische Dinge. Und da gibt es dann den Schwiegermutterstandard bei den Gästewohnungen, der einzuhalten ist, wobei man sich natürlich dann Gedanken macht, was ist der Schwiegermutterstandard?
Ja, das
die Schwiegermütter sind sehr unterschiedlich.
Ja, was ist es denn?
Sauber.
Das ist ja also
sauber,
ganz großartig.
Selbst abgezogen und von den jeweiligen Parteien auch frisch wieder. Also sorgsam, dass der Nächste, der es vorfindet, das Gefühl hat, ich bin gerade in einen Neubau eingezogen. Dieses Gefühl muss ich in die Gästewohnung einstellen. Das braucht eine gewisse rigide Hand, weil nicht alle die gleiche Schwiegermutter haben.
Mhm. Ja.
Das ist auch gut so. Ja. Aber eine Herausforderung gleichwohl in der Pflege eines solchen Hauses. Im Übrigen auch ein interessanter Stressfaktor, weil dann entweder passt einem die Art und Weise, wie das vorgetragen wird, dass der Schwiegermutterstandard nicht eingehalten ist, nicht. Es kann ja sein, dass einem die Ansprache nicht behagt. Genauso behagt es manchen Personen nicht, wie Leute das hinterlassen haben. Kurzum, die ganz üblichen Dinge, die in den besten Familien vorkommen, werden hier. Hab dich mal nicht so, sieht doch gut aus, ne? Ist doch sauber, okay. So, ne? Das verlangt gegenseitig ein bisschen Großzügigkeit, auch eine gewisse Rigidität.
Das führt mich zur nächsten Frage. Was für Menschen sind denn da zusammen? Also bei Ihnen als Stadtplaner mit der Idee, verstehe ich. Sie haben ja jetzt aber nicht nur Architekten um sich geschaut, Planer, nehme ich an.
Nein, also wir haben das nicht sortenrein aufgebaut, das Haus. Das ist kein Haus der Architekten oder Stadtplaner, sondern wir haben da auch Menschen, die sich mit Energie beschäftigen, und zwar technisch genauso wie aus ökonomischer Perspektive, Solar- und erneuerbare Energien. Wir haben eigentlich eine Reihe von Architekturbüros auch drin, also 3 weitere vier Architekturbüros, die noch mit dabei sind. Wir haben einen Rechtsanwalt dabei. Ist nicht schlecht, einen Rechtsanwalt im Haus zu haben, immer so. Das sind jetzt, was die Gewerbetreibenden anbelangt, ansonsten querbeet, vom Radiomoderator bis zu, na, sind schon eine Reihe von Planern. Aber wir haben auch Leute, die Brautkleider verkaufen, also Händler.
Kann man auch gebrauchen, ab und zu.
Ich nicht, aber andere, ja. Ja, kurzum, ich würde nur sagen, wir haben Leute im Handel, wir haben Leute mit einem ökonomischen Hintergrund und wir haben Planer und wir haben eher Projektsteuerer, auch das ist dabei. Also wir haben, kann man ja sich vorstellen, auch sehr unterschiedliche Gemüter dabei. Wir haben Familien, wir haben ein altes Künstlerehepaar, das bei uns auch durchaus für viel Anregung immer wieder sorgt, auch Einladungen, sich kulturell zu begegnen oder Mainz-Wendland zu fahren, wo sie ihre Werkstatt haben, also sowas.
Also es wäre schön, wenn Sie jetzt nicht 10 Jahre skizzieren, aber vielleicht wirklich kurz, wie funktioniert denn der Prozess zusammen? Also so viele Menschen unter einen Hut zu bekommen, was die Architektur, die Ausstattung, wie sehen Gemeinschaftsräume aus? Sind das dann demokratische Abstimmungen, wo dann Gruppen gemeinsam rauslaufen, wieder reinkommen, sagen, wir stimmen jetzt für Bereich Rot oder wie funktioniert das?
Also mit Bedacht geht das nur und gleichzeitig mit einer ziemlich klaren Vorstellung, welches Ziel man verfolgt. Also wir als Gründer, als Initiatoren des Vorhabens sind natürlich, weil wir dann Leute in dieser Idee geschart haben, in dieser Anfangsphase Leute für diese Idee zu begeistern, ist die erste Phase. Und diese Idee miteinander weiter auszuarbeiten, es hilft ja nichts, nur zu sagen, das ist die Idee, folge, sondern sei Teil dieser Idee und entwickle sie weiter. Das war die erste Phase mit Gleichgesinnten, das Ding erstmal aufzubauen, die Konzeption aufzubauen, daraus eine Bewerbung auch zu fertigen. Für die Bewerbung auch, für die Grundstücksbewerbung dann weitere Leute an Bord zu haben, die Idee gut finden, die auch sozusagen die Bewohnerliste auch füllen, damit die Gruppe auch groß genug ist. Da gibt es immer welche, gibt einen harten Kern und es gibt Leute, die grundsätzlich Interesse zeigen. Da ist dann, bei denen die grundsätzlich Interesse zeigen, ist dann vielleicht eine höhere Variabilität noch drin, ob sie an Bord bleiben oder doch wieder gehen und überlegen, schnell ein anderes Haus zu kaufen, als jetzt einen langen Prozess noch zu durchlaufen. Ist auch nicht schlecht, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das ist eine ganz wichtige Phase im Rahmen der Bewerbung, ob man an Bord bleiben will oder ob man nicht doch einen anderen Weg einschlagen möchte. Finden wir entscheidend, denn alles andere wäre vielleicht stören für den weiteren Prozess. Dann geht es in die, wenn wir das Grundstück dann erworben haben oder die Anhandgabe bekommen haben in der Hafen City, ging es dann darum, dieses Projekt weiter zu entwickeln, zu konsolidieren. Wir mussten einen Architekturwettbewerb durchführen. Also wir haben vorher in der Konzeption Grundsätze dieses Hauses schon, weil wir ja Planer sind, schon durchgedacht. Wir haben zum Beispiel entschieden, können hier alle im Saal dann auch nachvollziehen, weil sie aus der Baubranche sind, entschieden, dass wir keine Sicherheitstreppenräume bauen wollen, sondern und davon dann drei gebraucht hätten, haben wir uns für eine Laubengangerschließung entschieden, auch aus kommunikativen Gründen. So etwas haben wir vorab gesetzt beispielsweise. Wir haben auch das Kreativgeschoss in der Konzeption, die Gemeinschaftsflächen, soweit gesetzt. Das Programm war eigentlich soweit klar. Wir haben auch die grundsätzliche Verteilung und die Organisation dieser Wohnungen und Maisonetten und so weiter, diesem Haus, wir haben eine Reihe von Maisonetten organisiert, um das den Baukörper optimal auszunutzen. Und mit dieser Vorgabe sind wir in den Architekturwettbewerb reingegangen. Aber hinter dieser Idee haben wir dann schon die Gruppe sozusagen geschart und dann haben wir die Architekten im Wettbewerb mit dieser grundsätzlichen Idee, die wir hatten, mit dem programmatischen Anspruch und der Idee von Gemeinschaft konfrontiert. Und der Architekturwettbewerb hat dann, haben wir 5 oder 7 Büros ins Rennen geschickt. Werkarchitekten Kopenhagen haben obsiegt, weil sie, fanden wir auch, die beste Gemeinschaftsidee, die beste Architektur für die Gemeinschaftsidee, nicht nur aufgrund des Gewächshauses uns präsentiert haben. Wir haben umlaufende Balkone um das Haus. Laubengang, Balkonen gehen sozusagen gewissermaßen nahtlos ineinander über. Das ist wie so ein zentrales Motiv des Gemeinschaftlichen. Und das ist, finde ich, sehr schön absehbar, wenn sich das mal vor Augen führen, auch vielleicht den Film nochmal angucken, wird man das sehen. Man sieht auch ganz schön herausgearbeitet diese Maisonetten, damit die Vielfalt auch dieser Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgedankens. Und dazu parallel läuft eine gesamte Finanzierungsvorbereitung, Grundstückskaufvorbereitung, Vertragsverhandlungen. Und da ist es schon auch wichtig, dass man, wir haben ja diesen Vertrag mit der Stadt verhandelt und die Stadt hat ziemlich viel reinverhandelt. Ehrlich gesagt, auch zu Recht hat sie viele Sachen mit reinverhandelt.
Was hat sie mit reinverhandelt?
Naja, es geht zum Beispiel die Selbstnutzungsverpflichtungen. Also oder Spekulationsbremse. Also die Stadt hat ja ein Interesse, diese Grundstücke an Baugemeinschaften zu vergeben zu einem vergünstigten, preisgedämpften Tarif. So, das ist mutmaßlich war das damals etwa die Hälfte pro Quadratmeter als im freifinanzierten Bereich. So, dass der Preis dafür ist, dass man auch wirklich einziehen muss. Und das ist das eine. Und das zweite ist, dass man wenn man es weiterverkaufen will, das Leben geht ja weiter, es gibt Trennungen, Scheidungen und so weiter, oder doch Ortswechsel aus beruflichen Gründen, kann man jederzeit verkaufen, aber man kann erst nach 10 Jahren zum Marktpreis verkaufen. Wir haben 10 Jahre lang Spekulationsbremse mit drin. Das heißt, also der Mehrwert wird abgeschöpft durch die Stadt. Und das ist auch gut so, dass es so einen Mechanismus gibt, dass die Leute gar nicht in Versuchung kommen, ich ziehe mein Jahr ein, mache ein Alibi-Jahr draus und dann verticke ich die Hütte oder nach 5 Jahren und gucke dann, nehme dann die, Dafür haben wir nicht gerungen, dafür haben wir diesen ganzen Vorlauf nicht, hätten wir den nicht gemacht. Das fand ich gut von Seiten der Stadt, dass sie das so auch so eingefordert haben.
Über welches Gesamtinvestment sprechen wir hier?
Ja, über 20 Millionen. Wir sind bei pro Quadratmeter im Durchschnitt einschließlich der Gemeinschaftsflächen, also pro Quadratmeter Wohnfläche, und da sind die Gemeinschaftsflächen dann mit drin, sind wir im Durchschnitt bei 6.500 Euro. Aber das ist auch erste Lage, Wasserlage. Also wenn man sich so umguckt, was man jetzt, was der Entwickler da noch für sich oben drauf schlägt, ist es eigentlich eine gute Geldanlage. Aber wir haben es ja nicht deshalb gemacht, langfristig vielleicht schon auch, klar, aber weil wir dort wohnen wollen und arbeiten und Gemeinschaft und die Nachbarschaften, das Quartier anregen. So, wir sind ja, wollen ja Motoren sein. Aber es ist auch eine Erfahrung, nicht nur bei uns, in allen Baugemeinschaften eigentlich auch. Ich sag kurz zum Prozess zu Ende, ne? Dann sind die Leute ja, dann ist der Kaufvertrag und dann geht es mit dem Bauen los und dann ärgert man sich, dass man keinen GU findet oder nur einen und der ist dann viel zu teuer. Und dann entscheiden wir uns. Wir haben übrigens das Projekt zusammen mit der Garbe gemacht. Garbe hat links und rechts mit uns gemeinsam auf einer gemeinsamen Tiefgarage diesen Block insgesamt entwickelt. War eine Konsortialbewerbung. Und dann geht das Bauen los. Und wir waren flotter als die Garbe anfangs, aber natürlich sind die vor uns fertig geworden. Wir haben das ja in Einzelvergabe dann organisiert, auch um Kosten überhaupt reale Preise auch zu kriegen. Hatten dann dummerweise noch eine Insolvenz des Fassadenbauers mit drin. Also wir sind auch nicht ganz verschont worden, will ich mal sagen. Dann ein relativ mangelbehaftetes Gebäude leider. Am Ende gab es ziemlich viel Mangelbeseitigung noch zu tun. Aber kurzum, es ist am Ende doch ein schönes Haus. Und man muss, glaube ich, auch, das fällt dem Stadtplaner mit dem Maßstab 1 zu 500 leichter als dem Architekten mit dem Maßstab 1 zu 50 zu Detail, über manche Dinge hinwegzusehen und sich damit zu arrangieren, zu sagen, wird schon. Mhm. Fertig. Und dann sind wir eingezogen und das war ein interessanter Prozess, weil man nicht absehen konnte, wann es wirklich mit dem Einzug geht. Man musste die alte Wohnung kündigen oder eben noch nicht. Dann gab es halt, das ist aber normal, dass man so Übergangsfristen hat. Und das war dann eigentlich ganz herrlich zu sehen, die ersten, die drin waren, haben die nächsten in Empfang genommen, haben angepackt, haben Kaffee gekocht. Und das war ein ganz schönes Gemeinschaftsgefühl bei allem Klagen darüber, dass die Sache einfach noch nicht fertig ist und wir auf die Baustelle gezogen sind. Das war schon eine ziemlich strapaziöse Zeit, eigentlich bis heute, kann ich sagen.
Ja, Stress und Strapazen haben Sie ganz schön viel gehabt in den 10 Jahren, oder?
Ja, es ist auch viel Erfreuliches gewesen. Ich muss sagen, es gehört zu den Highlights der Veranstaltung, dieser 13-jährigen Veranstaltung, die Vergabe der Wohnungen. Das hatten wir ursprünglich nicht erwartet, dass das so gelingen könnte. Es war ganz interessant. Wir hatten gesagt, es ist ein bisschen wie Konklave gewesen. Wir machen daraus keinen Prozess, also gut, Konklave geht über mehrere Wochen, ne? Aber wir gehen erst raus, wenn weißer Rauch aufgestellt ist. Also wir wollten an einem Tag die Wohnungen vergeben. Vorher geht keiner nach Hause und schon gar nicht ins Bett. So, und das hat geklappt. Wir haben in einem Prozess Prioritäten abgefragt im Vorhinein und haben an einem Tag diese Wohnungen verteilt auf die Parteien. Und dann haben wir mit 3 Varianten erstmal gearbeitet. Leute mussten ja verschiedene Varianten vorschlagen. Wir versuchen sozusagen aus allen Präferenzen, von allen Nachbarn, die optimale Lösung zu entwickeln. Das haben wir als Gruppenprozess auch gemacht. Und Ihre Frage war ja, wie gehen wir denn dann so vor? Wird dann abgestimmt oder nicht? Erstmal haben wir dann die Gruppe die Kreativität walten lassen, durchtauschen und so weiter, bestimmten Vorbehalten oder Widerständen sozusagen abzubauen. Das hat total gut geklappt. Am Ende war es ein von der Gruppe am Ende des Tages getragener Konsens, sagen wir, so ein Einvernehmen, so wollen wir es machen, Haken dran.
Die haben dann, kurze Nachfrage, die haben untereinander, konnten die dann tauschen?
Ja, wir haben dann in 2 Arbeitsgruppen wiederum gearbeitet und die haben dann sich das angehört, haben manchen Widerstand sofort ausräumen können, weil es Missverständnisse gab. Da musste man gar keinen Tauschmechanismus. Aber andere haben dann getauscht und gesagt, ich bin mit der anderen Wohnung genauso einverstanden, nimm du die und dann sind wir alle glücklich. Das klingt jetzt ein bisschen idealtypisch, aber so war das am Ende. Also wir hatten wirklich weißen Rauch und sind nach Hause gegangen und das war die Grundlage, die Geschäftsgrundlage für den weiteren Prozess. Ziemlich gut. Und dann haben wir auch Workshops gemacht, alle haben ein Modell von der eigenen Wohnung. Dann haben die ein Modell von ihrem alten Schrank der Großeltern mitgebracht, also in klein selbst gebaut. Um diesen Schrank herum sollte so manche Wohnung gestrickt werden. Es war keine schlechte Erfahrung zu erleben, dass der Schrank vielleicht nicht das Maß der Dinge für die Wohnung sein sollte, weil man sonst nicht mehr drin schlafen kann. Weil der Platz also musste man über den Bauernschrank nachdenken und vielleicht eine andere Lösung dazu finden. Das war und das waren sehr leibhaftige Erfahrungen von Menschen, die mit Planung sonst nicht so viel zu tun haben. War schön. Und da haben die Kinder mitgemacht und so. War ein Gemeinschaftserlebnis.
Jetzt kommt die Frage, die kommen muss. Würden Sie denn mit den ganzen Erfahrungen, die Sie jetzt so die 13 Jahre gemacht haben, nochmal in so eine Baugemeinschaft reingehen?
Nö. Nein, aber die Frage stellt sich ja erstens nicht. Und zweitens ist das, ich würde es trotzdem empfehlen, das zu tun. Aber ich würde es nicht nochmal machen. Das sind 2 verschiedene Paar Stiefel. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Es bringt einem unglaublich viel Lebenserfahrung. Es kostet einem auch Haarfarbe. Ja, das ist aber, oder sogar das Produkt selbst. So geht dabei. So, das ist ja nicht so schlimm. Das hätte, wenn ich was anderes gemacht hätte in der Zeit, vielleicht wäre es auch so gewesen. Aber ich finde es eine ungemein sinnstiftende Zeit. Und es ist, man darf sich nichts vormachen, auch wenn es jetzt 13 oder 10 Jahre Vorbereitung und dann 3 Jahre schon erproben ist. Das ist ja eine Daueraufgabe. Die Hütte steht ja dann irgendwie. Auch die bleibt eine Daueraufgabe. Okay, kann man teilweise delegieren, Verwaltung, Hausmeister und so weiter. Aber das Miteinander darin wohnen ist eine Daueraufgabe. Und das darf man nicht unterschätzen. Erstens, dass das eine schöne Aufgabe ist. Zweitens, dass es eine stressige Aufgabe ist. Und drittens, dass sie sich wandelt. Die Beziehung zu den Menschen kann sich verändern. Das liegt nicht immer nur an den anderen. Das liegt auch an einem selbst, wie sich das ausgestaltet. Es ist nicht schlimm, dass man mit manchen Leuten vielleicht in einer bestimmten Zeit nicht so gut zurechtkommt. Aber man kann das Vertrauen haben, dass sich auch das wieder ändert. Genau wie das umgekehrt funktioniert, dass man denkt, wow, wir sind so gute Freunde. Ne? Auch das kann ja passieren, dass das irgendwie, also kurzum, es ist eine Daueraufgabe. Und ich finde es ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle, ansonsten in einem Haus zu wohnen, wo ich die Nachbarn nur mühsam kennenlerne. Wir haben vorher in Eimsbüttel gewohnt. Im Generalsviertel. Wie schwer ist es dort in eine alteingesessene Nachbarschaft irgendwie reinzukommen, Fuß zu fassen. In eine Hausgemeinschaft reinzukommen, die eingespielt ist oder eben auch nicht eingespielt ist und jeder macht so seins. Da muss ich sagen, ich würde diesen Weg immer wieder wählen, gemeinsam so etwas aufzubauen.
Ein sehr spannendes und vor allen Dingen sehr launiges Bekenntnis zu Baugemeinschaften, Daniel Luchterhand. Sehr herzlichen Dank für die Einblicke und
sehr gerne.
Bis zum nächsten Projekt. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.